Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das Jazzgespräch.
Zuerst Servus, lieber Stefan, und Servus da draußen.
Ja, Servus alle. Unsere Hörerinnen und Hörer und Servus Dieter. Ich sag's gleich, heute wird's extrem intellektuell. Also ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Und ich hoffe, ich bleibe am Ball, wenn der Herr Professor heute von sich gibt, was er vorhat. Und ich gebe auch gleich das Wort an dich. Du hast das Thema ausgesucht. Ich hoffe, ich habe heute etwas beizutragen dazu.
Du hast hundertprozentig was beizutragen, weil der Grund, dass wir diese Sache machen, ist zu einem nicht kleinen Teil meinem lieben Freund Stefan zu verdanken, der mir sozusagen die Augen geöffnet hat, immer wieder mit dem einen oder anderen Hinweis. Es wird nämlich heute um Musik gehen, die er mir zum Beispiel schon vor vielen, vielen Jahren, da haben wir uns zu den Geburtstagen noch gegenseitig wirklich sehr konsequent Musik geschenkt, und er hat mir unter anderem, ich nehme es gleich vorweg, eine Platte von Joy Division und noch einige andere Dinge geschenkt. Und ich habe das einmal gehört und dann habe ich gesagt, danke und auf Wiedersehen, und habe es ins Label gesteckt, wie ich das bereits in der Zeit, wie diese Musik entstanden ist, in den 80er Jahren gemacht habe. Und muss jetzt zu meiner großen Schande gestehen, ich habe viele Dinge aus musikalischer Überheblichkeit ausgelassen und entdecke sie jetzt wieder und komme daher auf unser heutiges Thema, das ich jetzt einmal flapsig Pearls of Pop gern nennen würde. Und die Idee ist, wie meinst du, lieber Stefan?
Na, red nur weiter, ich dachte, wir machen was anderes heute.
Oh, ja, Hilfe, was machen wir? Nein, verdammt, machen wir was anderes?
Sprich mal weiter, vielleicht kommt die Idee dem nahe.
Ja, also wie gesagt, Pearls of Pop. Die Sache ist die, dass ich empfinde, dass es Musik gibt, ich sage mal im weitesten Sinne im Pop, die den Tatbestand des Jazz erfüllt. Was der Tatbestand des Jazz ist, ich sage es jetzt einmal sozusagen kurz, und wir sollten dann, wenn wir die Geschichte dann abgehandelt haben, ein besseres Bild davon haben. Aber der Jazz ist eine Musik, die erstens einmal komplex ist, im Sinne von, da geht es nicht nur darum, die Leute zu unterhalten, sondern es geht auch darum, dass hier ein musikalischer Kosmos geöffnet wird, mit komplexeren Harmonien, dass sich Musik weiterentwickeln soll und dass sozusagen die Musik, während sie sich präsentiert, ständig über sich nachdenkt und sich ständig reflektiert. Umgangssprachlich nennt man das Ganze Improvisieren. Also dass ein Thema da ist und dass da die Musiker gemeinsam eigentlich dieses Thema erst spontan als neues Kunstwerk entwickeln, während sie es spielen. Und diese musikalische Komplexität führt dann dazu, und diese Kreativität führt dann dazu, dass wirklich sehr verschachtelte und teilweise im besten Sinne kopfige Musik entsteht, wie sie in den späten 60er Jahren oder frühen 60er Jahren bereits und in den 70er Jahren dann sich im Modal Jazz, im modalen Jazz oder im Free Jazz quasi sozusagen präsentiert hat. Und all diese Qualitäten, dass Musik sozusagen weit über einen reinen Unterhaltungskontext hinausgeht, meine ich in den 80er Jahren im Pop identifiziert zu haben. Und das wäre so für mich heute die Arbeitsvorgabe.
Also nachdem du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, was meint er denn damit? Ich bin letztlich auch darauf gestoßen, was Jazz ausmacht, aus meiner Sicht ist die Improvisation. Und das ist im Übrigen gar nicht kopfig, sondern es ist absolut emotional. Es hat mit Kopf meines Erachtens gar nichts zu tun, wenn Aufnahmen entstehen im Jazz an einem Tag, während Pop- oder Rockgruppen Monate dafür brauchen, eine Platte zu produzieren. Das ist dann verkopft, weil mit Overdubs gearbeitet wird, mit vielen Spuren, mit vielen Instrumenten, die da dazukommen und um Sound gefeilt wird, das hat der Jazz ja nie gehabt. Insofern meine ich, dass meine Beispiele heute, wenn man jetzt an die Improvisation im Jazz als typischer Faktor anknüpft, eine ganz andere Auswahl ist als deine, die du jetzt im Kopf hast.
Das wird super spannend werden, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Lass mich noch anknüpfen, warum ich sozusagen quasi das ja wohl das Ganze nicht als konstruiert empfinde, weil es klingt vielleicht jetzt ein bisschen auf den ersten Hinhörer konstruiert, die Geschichte. Ich möchte erklären, wie das musikhistorisch sich für mich darstellt. Nämlich so, dass Jazz am Anfang seiner Entstehungsgeschichte, ich sage mal, schnell gesagt, Anfang des 19. Jahrhunderts und dann eigentlich bis weit in die 30er Jahre hinein die klassische Unterhaltungsmusik war.
Anfang des 20. Jahrhunderts.
Entschuldigen Sie, geehrte Hörerinnen und geehrter Freund, Anfang des 20. Jahrhunderts, selbstverständlich. Aber ansonsten, glaube ich, ist das schon gültig, was ich gesagt habe.
Franz Schubert ist doch nicht ganz Bebop.
Nicht wirklich, ja. Es ist auch die Musik gewesen, die wirklich von einem breiten Publikum gehört wurde in der Zeit. Im Gegensatz zum auch höchst geschätzten Franzl Schubert und der ganzen klassischen Musik. Und dann hat es plötzlich einen Bruch gegeben. Um das jetzt zu simplifizieren, dass es nicht eine musiktheoretische Abhandlung wird. Schnell gesagt, ich sage einmal, mit dem Krieg ist alles anders geworden und nach dem Krieg, das hat ganz sicher was zu tun mit den wirtschaftlichen Entwicklungen nach dem Krieg, möglicherweise auch mit viel komplexeren Dingen, die sich in einer Jugendrevolte Anfang der 50er Jahre ventiliert haben und die dazu geführt haben, dass plötzlich eine Musikbewegung entstanden ist, die sich sozusagen auch gegen herkömmliche Muster aufgelehnt hat. Sagen wir es mal im weitesten Sinne der Rock'n'Roll. Das ging einher mit technischen Entwicklungen. Plötzlich wurden Musikinstrumente elektrifiziert. Ja, das hat man vorher auch schon können, aber so wirklich im großen Stil angewendet wurde es da und kam dann zugute genau diesen Entwicklungen, der Rock'n'Roll. Und in Wirklichkeit hat der Rock'n'Roll, um das vereinfacht zu sagen, Widerspruch ist selbstverständlich gewünscht, wenn es anders empfunden wird, hat der Rock'n'Roll den Jazz als Unterhaltungsformat abgelöst. Und der Jazz hat sich ein bisschen nobel zurückgezogen in seine Nische und hat dort Großartiges geschaffen, hat Dinge geschaffen, wo es für uns eigentlich erst interessant wurde, nehme ich einmal für uns beide in Anspruch. Da sind dann diese wunderbaren, der modale Jazz entstanden, dieses Kammermusikalische, dieses sehr komplexe, beginnend mit dem Bebop und dann eben weiter über den Hardbop bis zum modalen Jazz, dann dem New Thing, das sich sehr kammermusikalisch und dann ganz frei geäußert hat. Und da ist Jazz in eine ganz andere Richtung gegangen, ist vielleicht ein bisschen elitär geworden, aber super spannend. Und das Interessante ist, dass diese Entwicklung für mich Anfang der 80er Jahre, eigentlich mit den 70er Jahren, schon sozusagen sich wiederfindet in der Populärmusik. Was sozusagen quasi für den Jazz oder für die 50er Jahre die elektrische Gitarre bedeutet hat und, wie soll ich sagen, das Entstehen des Rock'n'Roll und einer Jugendrevoltebewegung waren dann in den 70er Jahren für mich der Punkrock, der einen totalen Bruch gebracht hat in der Musiktradition der Populärmusik und der dann, ich mache es jetzt einmal schnell, dass es nicht wirklich zu einer reinen theoretischen Abhandlung wird. Der Punkrock hat sich dann sehr rasch über die nächsten Jahrzehnte weiterentwickelt, auf faszinierende Art und Weise, ist im weitesten und im einfachsten Sinne gesagt irgendwo wie das New Thing im Jazz, die New Wave im Pop weiter geschritten sozusagen und hat ganz, ganz spannende Sachen hervorgebracht, die, und jetzt komme ich wieder zu meinem Eingangsstatement, die ich wirklich total vernachlässigt habe, und da sind aber eben auch einzelne Musikgruppen und einzelne LPs entstanden, die für sich genommen wirklich großartige Kunstwerke sind, sehr oft Konzeptalben, zumindest von ihrem Ergebnis, wenn auch nicht so gedacht, oft sogar als Konzeptalben gedacht. Und das wäre sozusagen das, was ich mir für heute vorgenommen hätte.
Gut, Also vielleicht nur kurz eine Ergänzung zu dem Rock'n'Roll in den 50er Jahren entstanden, der den Jazz abgelöst hat, wie du gesagt hast. Ja, das ist relativ klar, ne, weil die Leute haben immer schon gern getanzt. Aber irgendwann hat sich der Jazz so entwickelt, dass man nicht mehr dazu tanzen konnte. Beim Bebop wurde es schon schwierig. Und da ist der Rock'n'Roll gerade richtig gekommen. Und hat halt einfach, das ist halt die Musik, der Rock'n'Roll hat den Jazz in den Tanzschuppen abgelöst, sagen wir es mal so. Und irgendwann ist dann die Disco-Musik gekommen und seither gibt es auch keinen Rock'n'Roll mehr. Und dann war es House und Techno und so weiter und so fort. Der Punkrock ist insofern interessant aus meiner Sicht, weil er ja einerseits etwas aufgreift, was im Jazz sehr, sehr üblich ist, nämlich mal schnell mal eine Nummer runterspielen. Ohne da großartig was zu arrangieren. Das kann der Punk. Was er nicht tut und nie getan hat, ist improvisieren. Also darin unterscheidet sich Punkrock wieder jetzt komplett vom Jazz. Mhm. Aber so auf die ungeplante oder das schnelle, also ich glaube jetzt, ich weiß nicht, wie lange die Sex Pistols so der Damned oder was auch immer im Studio verbracht hat, wahrscheinlich nicht so lange wie Yes oder King Crimson.
Auch das ist anzunehmen, ja. Ja.
Ja.
Also gut. Höchst faszinierend, Stefan, wie du jetzt das Ganze herleitest. Für mich absolut konsistent, was du sagst. Man könnte sagen, es gibt immer unterschiedliche Wege, um zum Ziel zu kommen. Man könnte einfach auch sagen, die Welt ist so komplex, dass sie mit mehreren Modellen erklärbar ist. Weil das, was du sagst, ergibt für mich auch absolut Sinn. Ja.
Ich habe den Verdacht, dass wir die Sendung nur deswegen machen, dass du endlich dein New Wave unterbringst. Ja,
ja, ich gebe es zu. Scheiße. Schnitt aus. Er hat entdeckt, erkannt, verdammt. Na gut. Soll ich mal losstarten mit meiner Synapse, mit der ich das Ganze für mich aufgerollt habe? Dann bringe ich jetzt einmal.
Kann ich dich bremsen? Nein, also starten.
Ich meine, ich habe es eh schon gesagt, ich bringe Joy Division ins Spiel, die im Grunde genommen unter ihrem genialen Mastermind Ian Curtis Hunderttausende, glaube ich, Bootlegs gemacht haben mit einer Nummer. Sozusagen quasi auch total im kommerziellen Bereich erfolgreich waren, Love Will Tear Us Apart, aber eigentlich zwei gleichwertige, großartige Meisterwerke, wo kein Hit drauf war, zumindest ist mir keiner bekannt, geschaffen haben, 1979 Unknown Pleasures und 1980 Closer. Musik, die vor Schwärze trieft, vor Depression trieft, eine extrem spannende Mischung für mich aus purem Rock ist und gleichzeitig aber auch alle Attribute des New Wave erfüllt. Ich könnte da jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Eine sehr mystische Art von Musik, die jedenfalls sozusagen aufgrund ihres uniken Charakters. Denn obwohl auch definitiv mit Sicherheit nicht improvisiert, aber klingt, als wäre sie hingerotzt und gleichzeitig wohl überlegt.
Und hat jetzt mit Jazz was zu tun?
Und hat für mich insofern mit Jazz etwas zu tun, weil es ist, man hört mich schweigen, weil ich versuche das jetzt nicht allzu blöd und konstruiert zu machen. Joy Division ist in ihrem gesamten Zugang so, dass ich den Eindruck gewinne, diese Musik ist aus dem Moment entstanden, hat auch das Glück gehabt, dass es da nicht viele Möglichkeiten gab, es weiterzuentwickeln, weil der Jack Curtis sich weggeräumt hat. Wirkt für mich so, als wäre sie improvisiert, als wäre sie sozusagen quasi wirklich, war eine Idee da, die haben sich im Studio eingefunden und haben das Ganze runtergerotzt, wie schon gesagt. Das erfüllt für mich so diesen klassischen Blue Note Aspekt, obwohl Blue Note das schlechteste Beispiel ist, weil die haben ja brav geprobt, bevor sie dann ihre Takes aufgenommen haben. Aber ich entdecke da eine starke Verwandtschaft von der Art, auf Musik zuzugehen und auch von der Bereitschaft, sozusagen sich in keinster Weise irgendwo stilistisch einzugrenzen, wie das eben auch der Free Jazz gemacht hat. Der gesagt hat, ich mache einfach mein Ding. Und wie es dann ankommt, bei der Nachwelt ist man relativ wurscht. Und ein bisschen habe ich dieses Gefühl auch bei Joy Division und dem, was der Jan Curtis da so sich vorgenommen hat.
Gut, schön. Was soll ich jetzt darauf sagen? Also zu Joy Division brauche ich nichts sagen, weil da weiß ich alles. Das ist, ich glaube, viele, die da uns da jetzt zuhören, wissen auch vieles über diese Band. Das ist eh schon alles gesagt über Joy Division. Und deswegen glaube ich, versuche jetzt einmal meinen Ansatz hier. Wir haben ja schon geredet über die Improvisation als zentrales Element im Jazz. Und mir fällt vor allem, wenn ich so die 70er Jahre reflektiere, in den 80ern wird mir gar nichts einfallen, aber die 70er schon, wo im Jazz die Fusion entstanden ist und das Liebäugeln mit Rock und mit elektronischen und elektrischen Instrumenten, wie du schon richtig gesagt hast. Also elektrisches Klavier und Keyboards und Synthesizer, die da Rolle gespielt haben, fällt mir vor allem Krautrock ein. Aber Krautrock ist natürlich auch so ein extrem weites Feld und da gibt's Bands im Krautrock, die mit Jazz aus meiner Sicht gar nichts zu tun haben, die nämlich alles tatsächlich bis ins Kleinste geplant haben. Also schätze ich mal, wie Kraftwerk zum Beispiel. Also das ist das eine Extrem oder der eine Pol, aber der andere Pol im Krautrock, und der für mich absolut in die Jazzwelt passt, ist kein. Und wenn man jetzt die kürzlich erschienenen Alben anhört, jetzt werden viele Live-Aufnahmen ausgegraben aus dem Bestand. Live in Brighton gibt es da, live in Cuxhaven, glaube ich, war das letzte, live in Stuttgart gibt es mittlerweile. Die Nummern haben ja nicht einmal Namen, sondern die heißen einfach dann Stuttgart 1, 2, 3 und so weiter. Und es ist reine Improvisation. Das ist Musik, die nur auf der Bühne entsteht. Und es erinnert mich schon sehr an Jazz, vor allem an den Jazz der späten 60er Jahre oder Mitte der 60er Jahre. Da hattest du zwar ein Thema, ja, aber von dem Thema kam man dann relativ schnell weit weg. Je nachdem, welche Musiker man anschaut. Also die gar nicht auf das Thema improvisiert haben, sondern vom Thema weg improvisiert haben. Und in Cannes habe ich eigentlich so die Entsprechung gefunden, die typische.
Also absolut d'accord. Ich habe mir jetzt gerade vor kurzem drei Platten von Cannes zugelegt, die ich für den Höhepunkt ihres Schaffens halte. Sind auch alle in einem sehr engen Zeitraum entstanden, zwischen 71 und 73. Das eine ist Tago Mago, die zweite, dann ein Jahr später, ich würde sagen, man spricht das Ege Bamiyaji aus.
Ege Bamiyaji.
Ja, Bamiyaji. Und dann 73 Future Days. Die Tago Mago und die Ege Bamiyaji sind für mich relativ ähnlich und erfüllen genau die Tatbestände, die du ja gerade beschrieben hast. Es ist fast teilweise Free Funk, würde ich sagen, bis Free Jazz auf den Platten drauf. Und dann gibt es so ein genial repetitives Moment, das dann vor allem auf den Future Days, finde ich, wunderbar wiederkommt. Ganz eine eigenständige Musik, hat genau Ken gemacht und sonst niemand, für das sind sie wahrscheinlich auch legendär geworden und geblieben bis heute und wirklich sehr einzigartig. Sehr, sehr tolle Musik, du hast vollkommen recht, erfüllt absolut den Tatbestand des, zumindest des Jazz-Rock, der Fusion, mit Anklängen an den Free Jazz, absolut d'accord.
Von Ken übrigens lebt nur noch einer. Aber frag mich jetzt nicht, wie er heißt.
Ich kann es natürlich nicht sagen, aber ja, genau.
Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Ja, meine anderen Beispiele sind auch in den 70ern angesiedelt, aber ich gebe jetzt mal den Ball zu dir zurück.
Na gut, ich habe schon so das Gefühl, dass wir uns, dass insbesondere ich mich aus deinen Augen bei einer genialen Themenverfehlung gerade verbreitere. Aber wenn das schon so ist, machen wir doch wunderbar weiter. Ich möchte jetzt die nächsten zwei Bands vielleicht gleich in einem Atemzug nennen, weil sie für mich durchaus Ähnliches haben. Und zwar handelt es sich um die Simple Minds und Tears for Fears.
Oh mein Gott.
Ja. Dazu vielleicht noch wieder ein bisschen was Musiktheoretisches. Ich habe schon angesprochen.
Ich sage es euch gleich, ich kann echt nichts dafür für dieses Thema heute. Das ist
was für eine kurzweilige Sendung. Genial. Also wie schon gesagt, Musiktheoretisches. Wie die Elektrifizierung der Gitarre eine Veränderung der Musikkultur eingeleitet hat von massivster Art und Weise, hat auch dann nach diesem groundbreaking Einbrechen des Punkrocks in die Populärmusik und die Weiterentwicklung eben dann in der New Wave aus meiner Sicht mit einem Instrument zu tun und mit der technischen Weiterentwicklung, nämlich sozusagen quasi, wenn man so will, was die Elektrifizierung für die Gitarre ist die Elektronisierung des Klaviers in der Zeit, also anders gesagt der Synthesizer, der dann sehr, sehr stark die Musik dieser Zeit geprägt hat. Und da sind für mich, ich sage einmal durchaus, also nicht Vorreiter, da kommen später noch bessere Beispiele, aber welche, die durchaus auf dieser Welle mitschwimmen, eben die Simple Minds und Tears for Fears. Und speziell Tears for Fears haben Anfang ihrer Karriere, das waren nicht die erste Platten, aber die zweite, der dritte Songs, From the Big Chair 85 und Seeds of Love 89, geradezu Konzeptalben geschaffen, die einem Thema gewidmet sind. Im weitesten Sinne sagt das ja bereits der Name ihrer, der Name der Band Tears for Fears. Es geht so ein bisschen zurück auf die Urschrei-Therapie. Arthur Janov ist da ein Psychologe gewesen, der sich mit den Sachen beschäftigt hat. Also mit den frühkindlichen Traumata, die quasi in der Musik von Tears for Fears am Anfang immer ein Thema sind und die sich dann auch als Thema durch ihre Alben durchziehen. Also die versuchen da wirklich auch Inhalte zu transportieren, was ich schon mal sehr schön finde. Und wenn man sich dann da hineinkniet in diesen musikalischen Kosmos dieser genannten Alben, dann wird man draufkommen, wie komplex die gemacht sind. Und das ist für mich jetzt wieder die Verbindung zum Jazz. Höchste Komplexität bei der harmonischen und auch klanglichen Gestaltung und beim Einsatz der Instrumente. Dinge, die mir in den 80er Jahren, wo ich da eher weg als hingehört habe und mich mit Jazzrock und schon bereits mit Jazz beschäftigt habe, nicht aufgefallen sind. Und dafür muss ich heute Abbitte leisten, was ich mit der späten Würdigung tue. Und die Simple Minds fallen für mich in die gleiche Kategorie hinein. Ich nenne da nur drei Alben, dann bin ich schon wieder still, die ich wirklich toll finde. Das erste davon ist das vielleicht zu Anführungszeichen jazzigste, Real to Real Cacophony aus 1979, New Gold Dream aus 1982 und Once Upon a Time 1985. So, Stefan.
Gut. Das einzige Gute, was man über Simple Minds sagen kann, ist, dass der Sänger, der Jim Kerr, mit der genialen Chrissie Hynde verheiratet ist oder war. Ansonsten kann ich an den Simple Minds nichts finden. Beitrag zu Ende.
Ja, alles gut. Ich finde das wunderbar, wenn wir heute ein bisschen in unterschiedliche Richtungen diggen. Was wirfst du in den Talon hinein?
Nein, du hast ja noch eine schlimmere Band genannt. Mach das doch fertig. Die Tears for Fears.
Naja, die Tears for Fears, da gibt es vor allem dazu zu sagen, noch einmal, ich habe es eh schon sozusagen implizit gesagt, dass da, es handelt sich im Wesentlichen um zwei Herren, der Roland Orzabal und der Kurt Smith, die eigentlich dann auch musikalisch unter B geblieben sind bis heute, nicht mehr wirklich Namhaftes geschaffen haben, aber gerade für die gilt der Anspruch, das sind wirklich durchkonzipierte Alben, die ersten drei würde ich einmal sagen, auf jeden Fall, Alben mit einer großen musikalischen Komplexität, wo es auch große Freude macht, die auf einer guten Musikanlage zu hören und sich dann wirklich auf diesen Klangkosmos einzulassen, wie sich da mit den unterschiedlichsten klassischen Instrumenten, elektronisch verstärkten natürlich, und mit dem Synthesizer dann komplexe Klanggebilde aufbauen. Das ist wirklich nicht nur Pop vom Feinsten, sondern das ist Musik vom Feinsten.
Gut. Ja, gut. Puh. schwere Kaliber heute, die aufgefahren werden. Ich versuche es nochmal mit der Improvisation. Im Grunde ist es ein ganzes Genre, das mir da einfällt, nämlich Anfang der 70er Jahre bis wahrscheinlich Ende der 70er Jahre, der sogenannte Southern Rock, also Rockbands, die im Wesentlichen aus den amerikanischen Südstaaten stammen. Da gibt es viele, ich würde die jetzt gar nicht alle aufzählen wollen, wahrscheinlich fallen sie mir auch gar nicht alle ein. Gemeinsam haben sie, dass sie halt, eigentlich alles Livebands sind. Die waren schon alle im Studio und haben ihre Studioplatten gemacht. Aber wirklich interessant von all diesen Bands sind eigentlich die Live-Alben. Meistens Doppelalben, oft noch dicker. Vor allem seit die CD am Markt ist, da bringt man viel mehr Musik unter. Stücke, die sie so über eine ganze Plattenseite hinziehen und wo natürlich sehr, sehr viel Improvisation drinnen ist, das auf einem Thema aufbaut. Ausgezeichnet oder auszeichnend tut diese Bands auch, dass sie oft eine relativ große Besetzung haben. Also es gibt mindestens ein Lied und eine Rhythmusgitarre, es gibt mindestens einen Bass und Keyboards und Schlagzeug. Die Band, die aber über allen steht und über alle hinaus ragt, sind die Allman Brothers, die eigentlich mit dem Greg Allman an den Keyboards, dem Dwayne Allman an der Gitarre und dem Dickie Betts drei Solisten hatten. Zwei Schlagzeuger im Übrigen. Also etwas, also ein Rhythmusfundament, was glaube ich meines Wissens nur die Grateful Dead auch hatten, zwei Schlagzeuger. Und die Allman Brothers, die haben schon nicht nur in der Improvisation diesen Bezug zum Jazz, sondern auch in der Musik an sich. Also da sind sehr viele jazzige Passagen drin, wenn man sich so Dinge, so Meisterwerke wie Live at Fillmore anhört, 1971 aufgenommen, ein Doppelalbum damals erschienen, mittlerweile gibt es sämtliche Fillmore East-Konzerte auf einer CD-Box. Eat the Peach, Doppelalbum, das auch Fillmore-Aufnahmen enthält, Atlanta Pop Festival und so weiter. Also Allman Brothers ist für mich überhaupt eins der Highlights in den 70er Jahren und eine Band, die auf jeden Fall immer auf der einsamen Insel dabei hätte, wenn es sein müsste. Wenn man so die Songs, vor allem die Live-Darbietung anhört, dann hat man auch dieses typische jazzige, dass du von der Melodie einmal weggehst und dann fängt einer zu solieren an und dann übernimmt der zweite und dann übernimmt der dritte das Solo und vielleicht gibt's dann auch irgendwann einmal ein Schlagzeugsolo mit beiden Schlagzeugern. Und ja, das ist für mich also der Prototyp der Improvisation und im Übrigen eine der tollsten Bands überhaupt.
Sehr spannend. Also die Allman Brothers sind an mir wirklich vorbeigegangen. Selbstverständlich kenne ich sie und weiß von ihrer Existenz und ihrer Bedeutung sozusagen quasi im gesamten musikalischen Kanon. Aber ansonsten weiß ich nichts über sie. Geht es in die gleiche Richtung wie die frühen Chicago oder Blood, Sweat and Tears oder ist es was ganz was anderes?
Das ist ganz was anderes, weil es gibt keine Bläser. Mhm. Es ist Blues, es ist Rock, es ist jazzig und es ist vor allem sehr entspannt. Mhm. Es hat also mit Chicago oder mit Platz für den Tiers überhaupt nichts zu tun.
Okay, na, werde ich hineinhören und führe dich gleich wieder in einen ganz anderen Kosmos hinein.
Lass mich vielleicht noch eine zweite Band dazu sagen.
Ja, bitte,
unbedingt. Die dazu passt und auch wieder gar nicht dazu passt, weil sie ist keine Southern Rock Band. Sie kommt aus Kalifornien und kommt aus der Psychedelic-Szene. Und auch diese Band zeichnet aus, nicht das, was sie im Studio gemacht haben, und sehr oft waren sie im Studio eh nicht, sondern das, was sie live gemacht haben. Im Übrigen, glaube ich, ist es die einzige Band auf der Welt, von der jedes Konzert aufgezeichnet wurde und das heute im Internet in den Archiven zu finden ist. Und auch diese Band hat neben viel Blues, vor allem psychedelische, sehr, sehr langdauernde Improvisationen auf der Bühne hingelegt. Ja, es ist, glaube ich, unschwer zu erraten, The Grateful Dead. Schweigen im Walde. Dieter kennt The Grateful Dead nicht.
Natürlich kenne ich die Grateful Dead. Sind jetzt keine ganz große Überraschung. Auf die hätte ich jetzt fast getippt, nachdem du die Allman Brothers angesprochen hast. Ich kenne von den Grateful Dead im Grunde genommen nur diese eine Platte mit der großen Tomaten drauf. Oder ist die
also von Grateful Dead? Der große Tomate ist auf einem Yes-Album drauf.
Nein. Erklär mal. Google, na wurscht, sprich mal du, während ich da schaue, was ich meine.
Ja, ich bin im Grunde eh durch. Also The Grateful Dead kann man eigentlich nur live hören, weil die Studioalben sind aus meiner Sicht langweilig. Und es ist tatsächlich eine Band, die auf die Bühne gehört. Weil nur dort sich die Songs entfalten und sie die Improvisation entfaltet. Das hat im Studio, haben sie das nie hingekriegt. Okay. Aber vergiss einmal die Tomate. Ich glaube, du liegst falsch oder du hast etwas im Kopf, was nicht wirklich keine Tomate ist, sondern was anderes.
Was ist denn deine, was würdest du empfehlen als wichtigste oder liebste Platte von ihnen?
Also als wichtigste kann man nichts empfehlen, weil es gibt Millionen von Grateful Dead Fans und dementsprechend gibt es wahrscheinlich auch Millionen Antworten drauf. Mhm. Es ist ja wirklich extrem viel. Es gibt ja jedes Konzert gibt es mittlerweile jetzt nicht auf Tonträger, aber die meisten oder viele davon. Und das andere gibt es im Netz. Mein liebstes Album ist Live at Winterland. The Closing of Winterland. Das ist ein Konzert, das aufgenommen wurde am 31. Dezember 1978 über Neujahr. Und das war das letzte Konzert, das im Winterland in San Francisco stattgefunden hat. Und dann hat man den Konzertsaal geschlossen. Und das ist eine 4-CD-Box. Gibt das ganze Konzert wieder. Und ja, ging, glaube ich, bis 6 Uhr morgens oder so.
Mhm. Ich habe es jetzt auch gerade gefunden, die Tomate finde ich tatsächlich nicht, aber ich habe mal zu früheren Zeiten in ihre 70er-Jahr-Scheiben eingekehrt und die haben mir recht gut gefallen. Das ist Working Man's Dad und American Beauty.
Ja, das sind Studioalben, aber wie gesagt, also das gibt nicht annähernd das wieder, was Grateful Dead auf der Bühne können und sind.
Mhm, mhm. Na, sei an hingestellt, ja, ja. Ganz woanders bist du unterwegs heute als ich. Du bist vor allem mehr in Amerika unterwegs. Wohingegen ich in England unterwegs war bisher und auch weiterhin sein werde. Und wenn es dir recht ist, dann werfe ich jetzt auch wieder zwei Bands gleich auf einmal in den Talon hinein.
Oh, Gott sei bei uns.
Die für mich so für die klassische schwarze Musik, für die Gothic, für den Gothic Rock sozusagen im weitesten Sinne stehen, die ich auch ausgelassen habe in den 80er Jahren und jetzt nachhöre mit großer Freude. Das eine ist Depeche Mode und das andere ist The Cure.
Okay.
Warum sozusagen, warum erinnern mich die an Jazz? Auch wiederum, weil sie in ihrem Auftreten während ihrer, also auf ihren Platten, für mich jedes Mal sozusagen, erstens einmal gilt auch wieder für beide, wirkliche Konzeptwerke hinterlassen haben, wo man eigentlich bei jedem Album das Gefühl hat, dass da die Songs ganz bewusst zueinander gestellt wurden, weil sie alle Kinder des Punkrock sind, indem sie sozusagen den Punkrock in der New Wave weitergeführt haben, weiterentwickelt haben, so wie das eben der Jazz gemacht hat, dann mit seinen modalen Ursprüngen, wie sich später eben in das New Thing weiterentwickelt. So machen die das, finde ich, sehr, sehr konzepthaft mit dem, was Punk in den Rock'n'Roll eingebracht hat und sehr intelligent. Und ansonsten könnte man natürlich durchaus mir unterstellen, dass das ein bisschen an den Hahn herbeigezogen ist. Ich bin ja da momentan auch von der Musik sehr fasziniert und versuche auch, mir zu überlegen, woher ich diese Analogien mit dem Jazz empfinde. Wie man sieht, fehlen mir ein bisschen die Worte, aber ich möchte zumindest noch hier sagen, welche von den Platten, die die gemacht haben, mich besonders beeindruckt haben. Im Falle von The Cure ist es Three Imaginary Boys. Das ist noch die, die am stärksten auch dem Punk verpflichtet ist. 1979, Pornography aus 82, Disintegration 89, ist überhaupt großartig. Und dann Wish 1992. Und bei Depeche Mode finde ich Some Great Reward aus 84 eine wirklich geniale Konzeptplatte, die auch, mit der sie ja, jede zweite Nummer ist dort ein Hit gewesen. Und wenn man sich das später auf einer guten Musikanlage anhört, wie ich das jetzt tue, dann kommt man erst drauf, wie komplex die Musik gewesen ist. Ihr großer Hit aus dem Jahr 1990, Violator, mit dem sie auch Weltraum, glaube ich, sich endgültig dann verdient haben. Und dann habe ich nochmal ganz großartig gefunden, 1993, Songs of Faith and Devotion. Und ich lasse jetzt bewusst die großen Werke Mitte der 80er Jahre, Black Celebration und Music for the Masses aus, weil das ist dann schon sehr, sehr stark, finde ich, dem klassischen Pop verbunden. Okay, ich habe fertig.
Du hast fertig. Hast du denn noch weitere Bands, die du heute nennen willst aus den 80ern?
Eine lasse ich aus und die andere muss ich unbedingt unterbringen. Da schließt sich auch dann der Kreis, weil auch da geht es dann wieder um einen Musiker, der leider schon gestorben ist, viel zu früh. Aber zunächst einmal möchte ich hören, was du noch so in den Topf hineinwerfen möchtest.
Na, ich war an sich fertig mit meiner Liste, aber während du gesprochen hast, sind mir eigentlich zwei andere Bands eingefallen, die jetzt mit denen, die ich vorher genannt habe, genau gar nichts zu tun haben. Aber die für mich ein bisschen so in Richtung Free Jazz gehen, auch wenn es natürlich Rockmusik ist. Aber es ist für mich ist es im Grunde der Free Jazz der Rockmusik, beide Bands. Weil sie auch jetzt nicht ganz einfach zu hören sind, sondern ein bisschen anstrengend. Aber das eine, den kennst du ganz bestimmt, das ist der Captain Beefheart, der ja großartige Alben gemacht hat in seinen Frühjahren, von Drought Mask, Replica bis ich weiß es nicht was. Was haben wir da noch? Ich glaube, Ice Cream for Cows, oder wie hat das geheißen? Safe as Milk, jedenfalls, sehe ich gerade auf der Liste. Ice Cream for Crowd 82. Aber
Drought Mask Replik hast du eh genannt, glaube ich.
Habe ich genannt, ja. Drought Mask Replik und Safe as Milk. Ich kenne die Alben eigentlich gar nicht so wirklich gut, weil die sehr schwer zu kriegen sind. Und ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich mir es wirklich kaufen würde. Weil es, wie gesagt, also Captain Beefheart hatten wir möglicherweise in unserer Zapper-Folge schon, weil es ja diese eine Live-Aufnahme gibt, in der Captain Beefheart mit Frank Zappa zusammenspielt. Du weißt, wie sie heißt.
Bong of Fury,
genau. Ja. Geniales Werk. Captain Beefheart oder wie er bürgerlich hieß, Don Clan Van Fleet oder Donald Fleet, mittlerweile auch schon tot. Und der andere oder die andere Band, die du wahrscheinlich nicht kennst, ist Père Ubu.
Père Ubu, sag mal vom Namen her, weiß aber vielleicht irre ich mich auch, aber bevor du zu der kommst, möchte ich nur zum Captain Beefheart noch was sagen. Es wundert mich, dass du von dem keine Platten hast, eben 5 Platten von ihm zu Hause. Die schon angesprochene Safe as Milk, die Drought Mask Replika aus der frühen Zeit und aus der späteren Zeit, oder aus der mittleren Zeit, das Spotlight Kid und aus der späten Zeit, die Shiny Beast und die Blue Jeans und Moonbeams. Genialste Platten.
Da kennst du den Captain Beefheart eh besser als ich, also kannst du nachvollziehen, was ich gesagt habe.
Absolut, dazu. Absolut. Das stimmt total, was du sagst. Er hat insgesamt gesehen, natürlich auch eine starke Verwandtschaft mit dem Frank Zappa, der ja auch da sozusagen quasi im Pop-Bereich im weitesten Sinne den Jazz großartig repräsentiert. Und das Interessante ist, dass wir uns da genau treffen, weil der Captain Beefheart ist vor allem absolut unique in seiner Musik, schafft Werke sozusagen quasi, die wieder sehr konzeptionell sind und die auch musikalisch sehr komplex sind. Und damit trifft er sich genau dort wieder mit meinen Seltsamkeiten, die ich heute von mir gegeben habe. Und so insofern kann ich auch total nachvollziehen, was Warum, warum du da sozusagen Jazz dabei empfindest?
Ja, etwas besser kenne ich Père Ubu. Eigentlich ist Père Ubu der Name der Band, aber in vielen Wechsel- und Besetzungen, aber der Mastermind dahinter ist eigentlich der David Thomas, der Sänger von Père Ubu. Vom Genre her würde ich es einordnen in Avantgarde, ja, in Post-Punk, in New Wave, in Experimental Rock oder so. Es ist natürlich eine sehr lange Karriere und und während dieser Karriere hat auch die Musik sich weiterentwickelt. Aber es ist, wenn man jetzt diesen Free Jazz-Begriff noch einmal strapaziert, tatsächlich die Umsetzung von Free Jazz in Rockmusik. Ansonsten gibt es zu Père Ubu jetzt gar nicht so viel zu sagen, außer einmal reinhören und sich das anhören. Ich glaube, das erste Album ist so Ende der 70er Jahre erschienen. Ich habe Père Ubu in Wien übrigens gesehen, in der Szene. Und mit Unterbrechung gibt es die Band eben seit Ende der 70er Jahre bis heute.
Ja, ich sehe da gerade drei Platten, die auch sehr hoch bewertet sind von Allmusic. Aus alle Ende der 70er Jahre, Dub Housing, The Modern Dance und New Picnic Time. Weiß nicht, ob du
die. Ja, das waren die ersten drei Alben.
Ja. Na, spannend. Muss unbedingt nachgehört werden, gar keine Frage. Na gut, wenn du willst, schließen wir dann den Bogen vielleicht. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir uns treffen werden. Und das ist aus meiner Sicht auch die wirklich glaubwürdigste und am besten argumentierbare Verbindung zum Jazz.
Da, jetzt wird's spannend. Was kommt jetzt? Ich weiß es nicht.
Ah, jetzt bin ich gespannt, ja, was du dazu sagst. Und zwar handelt es sich um eine Gruppe, die eigentlich im weitesten Sinne dem Synthie-Pop zuzurechnen war, bis sie sich dann weiterentwickelt hat. Und zum Schluss ist sie geendet. Also wenn man sozusagen ganz streng ist in der Ambient Music, aber im Grunde genommen sind das für mich, also es ist dann schon mehr Jazz. Es ist nicht wirklich klassischer Jazz, aber es ist schon mehr Jazz, als es im Pop angesiedelt ist. Es handelt sich um Talk
Talk. Talk
Talk. Genau. Talk Talk und den wunderbaren und leider Gottes eben auch viel zu früh gestorbenen Mark Hollis.
Jo, Talk Talk, genau, hat als Synthie-Pop-Band begonnen. Mhm. Aber wie wir vor kurzem darüber geredet haben, also wir reflektieren jetzt hier vor allem auf die letzten drei Alben. Ich weiß es nicht, in welcher Reihenfolge, aber The Laughing Stock, The Caller of Spring und Spirit of Eden und das Soloalbum von Mark Hollis. Aber davor gab es ja auch Alben und über das haben wir kürzlich einmal telefoniert, wo wir zu dem Schluss gekommen sind. Eigentlich ist die Musik, also ist der Gesang und die Texte eh schon vorweggenommen, was sie später gemacht haben mit diesen drei Alben. Nur die unterlegte Musik war noch ein bisschen Disco-mäßig oder Synthie-Pop-mäßig.
Du hast vollkommen recht, wobei man sagen muss, dass die Komplexität eigentlich auch in diesen ersten drei Platten schon total da ist. Also ich habe mir heute, Call of Springs hast du eh zu Recht genannt, das ist die erste aus den 1986, wo sie wirklich dann schon abgleiten ins Jazzige und ins Jazzrockige im weitesten Sinne.
Mir wundert außerdem, dass die Plattenfirma mitgemacht hat, ne?
Ja, das ist auch genauso spannend. Und das erinnert mich auch sofort wieder an den Jazz, dass man die hat wirklich merken lassen. Wäre heute eigentlich nicht vorstellbar, weil das ist eine dermaßige Veränderung im Stil gewesen, wo jeder Produzent oder wo jeder Manager sofort sagt, na Dankeschön, das geht nicht mit, das ist mal zu viel Risiko. Ne?
Aber sogar schon das erste Album, ich habe jetzt gerade recherchiert, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. Album 1982 erschienen, ja, das heißt schon The Party is Over. Ja.
Ja.
Also im Grunde haben sie mit dem ersten Album schon eingeleitet, was danach kam.
Ja, ist ganz richtig, sehr treffend gesagt. Übrigens nebenbei auch noch gesagt, wunderschöne Cover, jede einzelne Platte, ein wirkliches Kunstwerk, auch vom Optischen her.
Und am ersten Album war der Überhit mit Talk Talk, also so wie die Band hieß, war auch der Hit Talk Talk. Und auf dem zweiten Album, das über das ich eben gerade gesprochen habe, war dieses Such a Shame.
Und It's My Life.
It's My Life, genau. Und auf den anderen drei Alben gab es dann gar keine Hits mehr. Da gab es dann nur mehr...
Da gab es dann einfach nur mehr Musik, wo du dich niederknien musst und weinen kannst.
Niederknien musst, so ist es,
wirklich genau. Einfach der reine Wahnsinn. Also, wobei The Color of Spring, sage ich einmal, hat zumindest noch, vielleicht haben sie sogar Hits gehabt, wir müssten nachschauen, hat aber jedenfalls sozusagen Hitpotenzial. Aber The Spirit of Eden und Laughing Stock, das sind dann wirklich nur mehr Meditationsmusik eigentlich, aber in einer Einzigartigkeit, wie mir sonst keine andere Band einfällt. Das ist einfach genau Talk Talk in ihrer späten Phase. Und man kann die beiden Platten zum Beispiel in denselben Topf hineinwerfen mit seinem Soloalbum, das du schon angesprochen hast. Und eben auch wieder nicht, sage ich einmal, weil auf The Spirit of Eden ist er auch von, wie soll ich sagen, von seinem vom Songpotenzial noch eher bei der Color of Spring angesiedelt und hat sozusagen wirklich durchgespielte Songs. Und auf dem Laughing Stock ist es dann fast nur mehr fragmentarische Musik, die einfach irrsinnig schön klingt und mehr oder weniger sich wie ein Teppich von Klängen und von Schönklängen sozusagen quasi präsentiert. Wie dann eben auch auf seiner letzten Platte, die wirklich auch musikalisch sehr, sehr, erinnert mich an den Miles Davis, der also treffend beschrieben hat, es geht eigentlich in der Musik, hat er glaube ich auch gesagt, und gar nicht im Jazz, es geht eher um die Noten, die man nicht spielt, als um die Noten, die man spielt. Und das ist bei den letzten drei Platten eigentlich, wenn man dann seine Soloplatte dazu nimmt.
Ich dachte schon, wir würden heute eine Sendung zusammenkriegen, wo Miles Davis nicht erwähnt wird.
Ha! Das geht sich nicht aus, mein Freund. Das geht sich natürlich nicht aus. Nein, also das ist es. Schon sehr, sehr spannend, was der Mark Hollis gemacht hat. Und auch da muss man sagen, was hätte, wie beim John Coltrane beispielsweise und einigen anderen unserer geliebten Jazz-Herren, natürlich auch Damen, die zu früh gestorben sind, was hätten die noch alles von sich gegeben, wenn sie noch wenigstens ein Jahrzehnt weitergelebt hätten, im Alter an der John Coltrane. Und das muss man beim Mark Hollis auch sagen. Was hätte der noch alles...
Ich glaube, so, man kann das nicht einfach extrapolieren. Das geht nicht, weil da kann was super Geniales rausgekommen sein, aber es kann auch sein, dass wir haben so viele Musiker gehabt in den letzten Sendungen, bei denen wir festgestellt haben, du hast so tolle Platten in den 60er Jahren gemacht, aber in den 70ern hast du total ausgelassen. Das hätte auch den anderen passieren können. Du weißt es nicht.
Vollkommen richtig, ja. Man weiß es nicht, ja. Aber insofern, es ist schön, davon zu träumen, Stefan, dass da vielleicht noch Großes nachgekommen wäre.
Ja, weil was bringt das Träumen? Es existiert einfach nicht, ja.
Ja, da sieht man, das sind die kleinen Wesensunterschiede zwischen uns zwei alten weißen Männern. Der Stefan ist am Boden der Realität zu Hause und ich versuche mich immer wieder in Träume aufzuschwingen und winke ihm dann von oben zu. Nein, ich habe nichts zu mir genommen.
Sind wir durch?
Ich würde sagen, wir sind durch. Vielleicht lass mich nur einen Satz noch sagen zu Talk Talk, wie dort mit der Mundharmonika Sounds erzeugt werden, habe ich, und ich habe viele gute Mundharmonika-Spieler in meinem Leben schon gehört, auch in Österreich gibt es genügend davon, wie dort die Mundharmonika speziell auf den späteren Platten eingesetzt wird, das ist so, dass mir jedes Mal die Gänsehaut aufsteigt.
Gut, damit ist jetzt das Schlusswort für diese Sendung gesprochen. Ich schlage jetzt ein Thema für die nächste Sendung vor und ich sage das jetzt live, um dich festzunageln. Ja.
Alter, bitte.
Ja.
Okay.
Die Ordnung in meinem Plattenregal.
Aha. Ist das nicht sehr theoretisch?
Das war heute praktisch.
Ja, gut, okay. Du wirst mir das nachher erklären, weil noch kann ich mir nicht vorstellen, wie wir damit eine Dreiviertelstunde füllen können.
Dann vielleicht sind wir in 10 Minuten fertig.
Ja, die Ordnung ist nicht vorhanden oder sie ist irgendwie scheiße. Das könnten dann sozusagen die berühmten 10 Sekunden sein, die Sendung...
Ich glaube, es gibt da schon einiges dazu zu sagen. Ja.
Na gut, dann heben wir uns das aber bitte wirklich für die nächste Sendung auf. Und mein lieber Stefan, wäre doch, so nett, unser Kasperl und Seppel oder Kasperl und Pezi Schlusssatzerl noch unters Volk zu bringen.
Wie, wir sagen brav auf Wiedersehen, oder?
Nein. Empfehle doch, wo wir hörbar sind.
Wo wir hörbar sind, ja, direkt im Internet, ohne jegliche Abos und sonstige Bezahldienste, sind wir hörbar auf meinmusikpodcast.de, auf letscast.fm, unsere Stammseite ist das. Auch mit der Möglichkeit, einmal euer Feedback zu hinterlassen. Ihr seid alle so voll da draußen und schreibt nichts. Aber wenn ihr doch Bezahldienste habt, dann könnt ihr uns auch auf Spotify hören und dazu gibt es auch eine Playlist. Wobei mit der heutigen Playlist tue ich mir, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, ob das heute Sinn macht, muss mal überlegen. Ja, ja, und auf Apple Podcasts hört ihr uns auch. Und damit dürfen wir uns noch, ja, es ist schon wieder knapp eine Stunde vergangen, ja. Lange Sendung heute gewesen. Quer durch den Gemüsegarten. Wir verabschieden uns.
Darf ich mich mit meinem neuen Spruch verabschieden?
Es kommt drauf an. Ich kann ihn auch rausschneiden.
Okay, ich starte. Lieber Stefan, liebe Leute, unser Job ist aus für heute. Wir müssen jetzt nach Hause gehen. Stefan Dieter sang auf Wiedersehen. Servus, Kasperl!
Sehr schön, sehr schön.
Okay.
Oh mein Gott.
Tschüss. Oh mein Gott. Baba.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.